SWR 2 Leben.
Für die Eigentumsbildung breiter Bevölkerungsschichten über den Wohnungsbau hat sich die Bundesregierung immer eingesetzt.
Ich schaue mir einen CSU-Wahlfilm an, der meinen Großvater als Vorzeigepolitiker inszeniert. Hier zeigt er einem jungen Paar eine moderne Wohnsiedlung.
Jedes Haus hat seinen eigenen Garten. Gehören diese Häuser auch den Leuten?
Aber sicher, es war von Anfang an so bemühen, gerade Eigentum dieser Art zu fördern.
Wer war mein Großvater? Als Bundestagsabgeordneter war er 1975 nicht mehr tragbar und trat von allen Ämtern zurück. Ich will herausfinden, welche Spuren sein Verhalten, seine Skrupellosigkeit in meiner Familie hinterlassen haben. Endlich halte ich die Prozessunterlagen in Händen, die lange unter Verschluss waren. 1980 war mein Großvater wegen Kreditbetrugs angeklagt. Ein psychologischer Gutachter befragte ihn viele Stunden zu seinem Leben. Jetzt kann ich nachlesen, was Leo Wagner damals behauptete. Der Gutachter zitiert meinen Großvater:
Die Tochter stamme nicht von ihm. Seine Frau habe sich mit einem anderen Mann eingelassen.
Und?
Seelischer Schock. Ehefrau bekam außereheliches Kind.
Als ich meiner Mutter diese Unterlagen zeige, kann sie es nicht so recht glauben.
Diese Unterlagen zu lesen, das hat was Beklemmendes, dass er sich da zeigt. Also, dass er da so richtig so erlebbar ist.
Aber was heißt das? Glaubst du ihm das nicht?
Nee, weil er mit seiner hohen Intelligenz einfach da eine Strategie aufgebaut hat. Und ich sehe die Strategie. Er stellt sich selbst als unschuldig dar. Im Prinzip ist das ja alles Konstruktion. Und das ist ja schon eine ganz gravierende Geschichte, dass man sagt, das eigene Kind ist nicht sein eigenes Kind. Nur um seinen Hals aus der Schlinge zu ziehen.
Mit anderen Worten, sie glaubt ihm kein Wort. Sie ist sich nach wie vor sicher, dass sie seine Tochter ist und ich sein Enkel bin und ihm einfach nur jedes Mittel recht war, um vor Gericht mildernde Umstände zu bekommen.
Na?
Hi, grüß dich. Hier rein?
Ja, bitte rechts.
Wir wollen die Behauptung meines Großvaters überprüfen. Ein direkter Vaterschaftstest ist nicht mehr möglich, aber meine Mutter hat einen Bruder. Gerd ist 12 Jahre älter als seine Schwester. Er ging früh auf ein Internat und will heute mit der Vergangenheit nichts mehr zu tun haben. Auf die Bitte meiner Mutter hin erklärt er sich allerdings bereit, bei einem DNA-Geschwistertest mitzumachen. So könnten wir zumindest klären, ob die beiden denselben Vater haben. Ich begleite sie für die Speichelprobe zum Arzt.
Frau Schwarzer, einfach mal hinstellen, bitte. Mhm. Super. Gut, also einmal bitte. Das war's, danke.
In der Zeit, in der wir auf das Ergebnis warten, recherchiere ich weiter. Wie wurde mein Großvater der, der er war? Wie war er als junger Mann und wie haben ihn andere wahrgenommen? Über seine Kindheit weiß ich sehr wenig. Der Vater arbeitete als Polizist und war begeisterter Kleingärtner. Er stirbt allerdings bereits 1939, als mein Großvater 20 Jahre alt ist. Im selben Jahr wird Leo zur Wehrmacht eingezogen. Der Zweite Weltkrieg beginnt. Einen Kameraden von damals kann ich ausfindig machen. Dr. Bernhard Schleißheimer.
Ich war bei ihm im Funktrupp 1941. Und da war der Wagner Leo Unteroffizier. Im Dezember, die Temperatur war um 40 Grad Kälte. Da sind wir die ganze Nacht zurückgegangen. Zu beiden Seiten haben die Dörfer gebrannt. Dann ist wieder irgendwo angegriffen worden und geschossen worden. Haben schnell in meinem Haus unser Funkgerät aufgebaut.
Doch Bernhard Schleißheimer erzählt auch von einer anderen Seite des Kriegs.
Der hat sich sehr um uns junge Leute angenommen. Wir waren erst 18 Jahre alt. Wir waren völlig unaufgeklärt und unerfahren. Und wir waren natürlich neugierig. Und wenn wir das erste Mal ausgehen durften, da sind wir dann ins Bordell gegangen. Es waren eigens Bordelle für die deutschen Truppen. Die haben dann gleich so eine große Vorführung gehabt.
Eine Vorführung?
Ja, Stellungen. Also die 30 oder wie viele Stellungen haben die vorgeführt. Und das hat uns natürlich sehr interessiert. Aber dann, wie es ans Aufgehen gegangen ist, dann sind wir abgehaut. Da haben wir aber unsere Vorgesetzten dann an der Treppe in der Schlange gesehen. Da. in Günzburg. Da sind wir dann in Privatquartieren untergebracht worden. Das haben wir schon mitbekommen, dass der Wagner-Leber seine Freundin hat.
Im Sommer 1944 heiraten meine Großeltern. Doch Leo muss zurück in den Krieg.
Er hat von sich aus nie über den Krieg gesprochen oder über seine Verletzung.
Ein Oberarmdurchschuss. Sein Arm sollte amputiert werden, doch er lehnte die Operation ab. Ihm ist ein sogenannter Fallarm geblieben, was mir auf Filmaufnahmen von ihm sofort auffällt.
Ich habe angefangen, Papa, was hast denn du da? Es kam nicht spontan, sondern Pause war. Dann hat er erzählt, das sind zwei Durchschüsse und irgendwie hat er eigentlich nicht erzählt darüber, sondern er ist ausgewichen und hat gesagt, was das für ihn für eine Einschränkung war und zum Teil auch noch ist. Er hat aber nichts ausgeführt. Na, gar nichts. Und ich habe dann auch nicht mehr gefragt.
Viele seiner Generation schwiegen über ihre Kriegserfahrungen. Über meinen Großvater erfahre ich manches aus den Prozessakten. Dem Psychologen listet er das Überleben des Kriegs als eines der drei positivsten Ereignisse seines Lebens auf. Sonst geht er aber nur auf Erkrankungen und seine Stationen im Krieg ein. Etwas, das er meiner Mutter erzählt, lässt mich jedoch aufhorchen.
Da haben wir uns beide ein Länderspiel angeschaut. Und ich fing an, ja, ganz heftig über den Gegner zu lästern, sehr abwertend. Und mit einem Schlag brach es hoch emotional aus ihm raus, dass er das nicht haben will, dass er sowas nicht hören will. Und also diese Anklänge von Herabwürdigung, von Rassismus, von... Das war für ihn ein No-Go.
Vor dem Krieg war er zum NS-Volksschullehrer ausgebildet worden und wurde nach dem Krieg gleich in einer Dorfschule eingesetzt. Dort muss der Pfarrer jedoch immer öfter den Unterricht übernehmen, denn mein Großvater betätigt sich zunehmend politisch. CSU-Kreisvorsitzender, stellvertretender Landrat, Stadtrat, zweiter Bürgermeister.
Die Nachkriegspolitiker waren diejenigen, die sich entschlossen haben, einer politischen Partei beizutreten, was ja damals viele für nicht vertretbar angesehen haben und die sich entschlossen hatten, das Land wieder aufzubauen. Da war er von der ersten Sekunde an dabei.
Er ist viel unterwegs, aber das ist nicht der Grund, warum die Ehe meiner Großeltern lange kinderlos bleibt. Der Gutachter zitiert meinen Großvater in den Prozessunterlagen so.
Meine Frau wollte sehr gerne Kinder. Sie hat viele Ärzte deswegen konsultiert. Die Ursache soll eine Knickung im Eileiter gewesen sein. Die sexuellen Beziehungen endeten dann aber bei ihr immer mit Weinen. Das hat bei mir Hemmungen aufgebaut. Die sexuellen Kontakte wurden immer seltener und gingen schließlich völlig zu Ende.
Ob sie schon damals von seinen außerehelichen Beziehungen wusste?
Er war charmant, elegant, souverän. Nicht von ungefähr hat man ja von dem schönen Leo gesprochen. Einer, der bei uns draußen was zu sagen hatte.
Der schöne Leo. Daran erinnert sich nicht nur der CSU-Weggefährte Alfred Sauter, sondern fast jeder, mit dem ich spreche. Eine 93-Jährige schwärmt noch heute von ihm.
Schöne Leo, hat schon gut ausgesehen.
Ich erfahre manches, das schon die spätere Lebensführung meines Großvaters andeutet. Viele, die ich befrage, wollen jedoch nicht offen sprechen. Meiner Mutter sind aber manche dieser Geschichten selbst zu Ohren gekommen. Zum Beispiel, dass er zu später Stunde an der Bar einer Dame an die Brust gegriffen hat. Oder die Sache mit der Kindergärtnerin.
Die andere Geschichte war, dass in dem Schulhaus ja der Kindergarten einquartiert wurde und er in der Früh vor der Schule, eine Viertelstunde vorher, mit der Kindergärtnerin ins Feld ging und da, sagen wir mal so, den Arm um sie geschlungen hat und ja, sie das auch um ihn. Und so sind sie durch die Felder gegangen, angeblich nicht ins Feld, dazu wäre die Zeit ja zu kurz gewesen, vermutlich.
Hallo, grüß Sie. Hier ist Benedikt Schwarzer. Ich bin der Enkel von Leo Wagner. Den haben Sie doch gekannt, oder?
In Günzburg mache ich den ehemaligen Lehrer Manfred Büchele ausfindig, der an der Schule meines Großvaters unterrichtete. Und obwohl er bei der SPD war, schätzte er meinen Großvater.
Ich habe Ihren Großvater nur von einer angenehmen Seite kennengelernt. Ihr Opa war ein sehr lebenslustiger Mensch. Zudem haben Sie als Sozialdemokrat genauso kommen können, wenn irgendwie Sie was gewollt haben, dass der für Sie was regelt in Bonn oben, hat er nichts gekannt. Er war in diesem Sinne gar nicht parteiisch. Und ich habe ihn wirklich von politischer Seite her mit hohem Respekt habe ich den in Erinnerung.
Er erzählt mir, wie er noch im Schulpraktikum war, als mein Großvater seinen ersten Tag als Rektor antreten sollte, dann aber plötzlich in den Bundestag gerufen wurde.
Ich glaube, der ist auf der Landesliste der CSU als letzter reingerutscht. Am Montag war es ja so, da sollten ja die gewählten Abgeordneten sofort also raufkommen, damals nur nach Bonn. Und da ist ihr Opa, der war noch da am Vormittag, als ich um 8 Uhr auch kam. Und dann hieß es, ich muss die Klasse übernehmen, weil ihr Opa nach Bonn fahren muss. Und da habe ich dann seine Klasse übernommen, vollkommen als Praktikant da reingeschmissen. Irgendwie habe ich es halt über den Tag gebracht.
In Bonn beginnt ein neuer Lebensabschnitt für meinen Großvater. Wenn dort abends die Lichter ausgehen, fährt er, wie viele andere Männer dieser Generation auch, in die Nachtclubs nach Köln. Der damalige Nachtclub-Kellner Hans Corneli erzählt mir, worum es dort seiner Meinung nach eigentlich ging.
Es ging gar nicht um Sex. Sex war an für sich gar nicht so vorher gut. Natürlich, irgendwann kommt es auch mal aufs Tablett, aber das war gar nicht der springende Punkt, sondern das Angehimmeltwerden, du bist der Beste, du bist der Schönste, und diese Selbstbestätigung.
Und der damalige Gast Richard Thiel?
Ja, überleg mal, hat ein geiles Leben gehabt. Hat alles richtig gemacht, den Opa, wenn du so willst. Hat alles richtig gemacht. Hat das gemacht, wo er Bock hatte. Und hat die Woche 3-4 Mal gefeiert, ohne Ende.
Gemacht, wozu er Bock hatte? Durch die Prozessunterlagen gewinne ich mir den Eindruck, dass mein Großvater ein Getriebener war. Bis in die Morgenstunden in Kölner Bars, dann mit nicht viel mehr als 1,5 Stunden Schlaf wieder ins Bundeshaus. Das bewältigt er nur mit sehr viel starkem Kaffee, dem Aufputschmittel Captagon, dazu oft Schmerztabletten, Schlaftabletten und Alkohol. Er beklagt, dass er von seinen Eltern auf Ehe, Freundinnen und Sex nicht vorbereitet worden wäre. Das sei ein Tabu gewesen. Dazu hätte er Angst vor dem Vater gehabt.
Dann stand er vor mir, sehr höflich, sehr nett, und dann haben wir uns zum Essen verabredet.
In Presseartikeln aus dem Jahr 1975 lese ich von Helga, Christa oder Ilona. Doch bisher hatte ich keine genaue Vorstellung von den Frauen, mit denen mein Großvater Zeit verbrachte. Aber schließlich finde ich eine ehemalige Geliebte. Sie erzählt mir bereitwillig, will aber anonym bleiben.
Ich war damals sehr jung, im Gegensatz zu Leo. Der hat mich finanziell unterstützt. Ich habe eine Wohnung, die sehr teuer war. Und er meinte ja, ob ich denn nicht mich selbstständig machen wollte. Und da wollte er mir auch finanziell helfen. Ne? Er hat von sich selber kaum gesprochen. Das war wie eine Wand. Er war auch sehr einsam. Wieso war der dann so einsam?
Eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Er hatte sich eine Fassade aufgebaut, hinter die er niemand blicken ließ. Vielleicht noch nicht einmal sich selbst traute. Er hatte ein Männerbild verinnerlicht, in dem Emotionen und das Reden über Gefühle keinen Platz hatten.
Dann hörte ich, dass also ich nicht die Einzige war. Da müssen also schon noch mehrere Damen gewesen sein. Ne? Kam mir dann immer öfters zu Ohren und dann krachte es aber auch schon. Ja, ich habe nie wieder was von ihm gehört.
Hat mein Großvater bereut, was er getan hat? In den Prozessunterlagen beteuert er immer wieder, wie er gerne vieles anders gemacht hätte.
Er war sehr daran interessiert, selber gut auszusehen, gut zu riechen, eine schöne Frisur zu haben. Er hatte Anzüge vom Feinsten. Er wollte immer gerne einkaufen. Es war auch eine der wenigen Dinge, die er überhaupt mit uns unternommen hat, war Einkaufen in München. Und da natürlich auch nur in den teuersten Geschäften. Und am Schluss hatten wir mehrere hundert D-Mark damals also locker dann verbraucht. Er hatte immer in der Hosentasche eine Geldklammer. Er zückte die großen Scheine und blätterte einen nach dem anderen hin. Während im Kopf der restlichen Familie war, woher kommt plötzlich das Geld her, das sonst nicht da ist.
Die Tochter stamme nicht von ihm. Seine Frau habe sich mit einem anderen Mann eingelassen.
Wenn Leo Wagner nicht mein leiblicher Großvater wäre, wirft das auch ein ganz neues Licht auf meine Großmutter. Erst jetzt fange ich an, über sie nachzudenken. Sie ist in Günzburg geboren und wächst in dem Haus auf, in das auch später mein Großvater einzieht und in dem meine Mutter aufwächst. Außer als Kriegsaushilfe in der Sparkasse hat meine Großmutter später keinen Beruf ausgeübt. Mit 19 lernt sie meinen Großvater kennen, mit 23 heiraten sie.
Ich denke, dass sie am Anfang einen feschen Soldaten sozusagen kennengelernt hat. Er muss ja wohl auch als Mann recht attraktiv gewesen sein.
Meine Großmutter muss eine Menge getan haben, um ihm zu gefallen.
Und dann kamen die Perücken. Dann hatte sie einen ganzen Schrank mit lauter Styroporköpfen und Perücken drin.
Auf Fotos sieht meine Großmutter stets sehr elegant und gepflegt aus. Und auf Klassenfotos sticht sie sofort heraus. Sie ist die schlanke Frau mit dem dunklen Teint. Aber das reicht anscheinend nicht.
Wenn er mit ihr öffentlich auftritt, was ja durchaus auch unsere Aufgabe war, dass er von ihr verlangt hat, Verschönerungen vorzunehmen, hinter denen sie nicht unbedingt gerade stand. Das ist die Frage, was ist der Maßstab? Hatte er in der Zwischenzeit schon Konkurrentinnen, die flotter, hübscher, irgendwie sonst was waren? Er hat sie so nicht mit physischer Gewalt, aber er hat sie klein gehalten mit psychischer Gewalt.
Wenn meine Mutter von ihren Eltern erzählt, dann bekomme ich ein mulmiges Gefühl. Die zwei Menschen, die ihr die Nächsten waren, sind einander völlig fremd. Ich nutze jede Gelegenheit, um noch mehr von meiner Mutter zu erfahren, auch beim Kochen.
Meine Mutter hat eine furchtbare Angst entwickelt vor anderen Menschen, vor, sie nannte es immer, ausgerichtet werden.
Was heißt das?
Dass die Leute über einen reden, schlecht reden. Je älter ich wurde, war das ja eine Burg. Wenn jemand geklingelt hat, dann war, um Gottes Willen, wer kann das sein? Hilfe, schau mal raus. Sie fuhr zum Geschäft hin, blieb da drin sitzen, ich hatte einen Einkaufszettel und konnte alles einkaufen, weil sie in einer solchen Panik lebte, dass sie in dem Geschäft jemand über ihren Mann anspricht.
Mir fällt ein, dass meine Mutter mir von ihrer Sprachstörung erzählt hatte. So muss es als Kind umso schwerer gewesen sein, die Einkäufe zu übernehmen.
Ich konnte mir schon da beim Bäcker nichts bestellen, weil ich anfing so zu stottern, sobald mich jemand angeguckt hat. Die hat immer gesagt, so ein Quatsch, du stotterst doch nicht. Ich war immer gut drauf. Ich habe immer gelacht, ich war immer fröhlich, ansprechbar und sonst was.
Meine Mutter erzählt mir, wie sie anfing, eine Rolle zu spielen. Eine gefällige Rolle. Aber in ihr brodelte es.
Ich hatte einen Klassenkameraden und der hat sich dann in der Pause über mein Stottern lustig gemacht. Dann habe ich den Atlas rausgeholt und dem so auf den Kopf gehauen, dass der eine Gehirnerschütterung hatte.
Sie lässt es sich nicht direkt anmerken, aber das Erzählen dieser Erinnerungen ist nicht einfach für meine Mutter. Doch ich will das Verhältnis zwischen meiner Großmutter und meiner Mutter noch besser verstehen.
Ich musste mit, wenn sie Freundinnen besucht hat und sie hat halt ihre ganzen Sorgen und so weiter, die hat sie halt nicht gefiltert, sondern mir von klein aus abgeladen. Also das war keine Mutter-Tochter-Beziehung, sondern erweiterte Freundin oder irgendwie sowas.
Ja. Hast du dich da gewehrt?
Nö.
Wie bist du dann damit umgegangen?
Ich habe es dann so gemacht, dass ich meine Mutter in der Früh ja gar nicht mehr aufgeweckt habe. Erstens hat sie es in Kater und zweitens war sie ja ein Stück weit auch sehr herrisch. Sie war zwar auch ein sehr lieber Mensch, aber ihr ist immer mehr die Kraft ausgegangen. Wenn die in der Früh aufgewacht ist, dann hat sie da Wutausbruch das ganze Haus. Und ich habe halt meins gemacht, ich habe in meiner Welt immer mehr da gelebt. Oder ich habe sehr viel ferngesehen. Fernsehen war für mich mein Abtauchen in die andere Welt. Da war ja das dann zum Glück alles weg.
Und trotzdem fühlte sich meine Mutter für ihre Mutter verantwortlich.
Die letzten Jahre habe ich deutlich gespürt, dass ich ihr helfen muss, dass ich der stärkere Teil bin.
Dieses Gefühl meiner Mutter lässt mich aufhorchen. Ich frage mich, ob sie die Fehler ihrer Mutter auf keinen Fall wiederholen wollte und sich deshalb immer so unermüdlich für meine Schwester, meinen Vater und mich eingesetzt hat, manchmal weit über ihre Kräfte hinaus. Meine Großmutter stirbt schließlich, als meine Mutter 15 Jahre alt ist.
Ich habe sie ja sehr gern gemocht. Und sie war ja das Ein und Alles. Suchen Sie Schwarzer? Genau, dann müssen Sie hierher.
Einige Tage nach dem Vaterschaftstest beim Arzt bringt ein Kurier meiner Mutter den Umschlag mit dem Testergebnis.
Nach der biostatistischen Auswertung ergibt sich für die Hypothese 1, sie teilen beide biologische Elternteile, eine Wahrscheinlichkeit von 1,1264% und für die Hypothese 2, sie haben verschiedene unverwandte biologische Väter, 98,8736%. Das ist aber platt. Zusammenfassung. Auf der Grundlage unserer Untersuchungen und der statistischen Auswertung der Hypothesen ist es sehr wahrscheinlich, dass Gerhard Wagner und Ruth Schwarzer Halbgeschwister sind. Hammer. Bin ich jetzt wirklich überrascht. Tja.
Ich kann es auch kaum glauben. Aber noch mehr bin ich erstaunt, wie gefasst meine Mutter darauf reagiert. Sie erfährt, dass ihr Vater Leo Wagner wohl gar nicht ihr leiblicher Vater ist und sagt nur, hm. Ich merke aber, wie es in ihr arbeitet. Denn das bedeutet ja auch, dass ihre Mutter fremdgegangen sein muss. Von wegen Knick im Eileiter. Mit dieser Information greift meine Mutter zum Telefon und ruft eine noch lebende Schulfreundin meiner Großmutter an.
Ja, grüß Gott, bin die Tochter von der Frau Wagner. Genau, genau das kleine Rudle, richtig. Und zwar habe ich jetzt rausbekommen, dass mein Vater gar nicht mein Vater ist. Haben Sie das gewusst? Das haben Sie gewusst? Aha. Ja, und wer ist dann aber dann mein Vater?
Das Telefonat nimmt eine erstaunliche Wendung. Es erhärtet sich der Verdacht, dass Leo weder von meiner Mutter noch ihrem Bruder Gerd der Vater ist. Als sie aufgelegt hat, verkündet sie mir,
der Gerd ist der vom Arzt und ich vom Journalisten der Ulmer Südwestpresse. Was soll ich davon halten? Was habe ich angefangen? Das ist ja furchtbar.
Allerdings sind diese vermeintlichen Väter nur Vermutungen der Schulfreundin.
Selber sozusagen müsste sie jetzt ja von meiner Mutter persönlich erzählt. Nichts da dazu. Sie kann nur wiedergeben, was die Gerüchteküche damals war. Dass es dann eben zu verschiedenen Bekanntschaften kam. Vielleicht war mein Vater unfruchtbar. Und dass meine Mutter unbedingt Kinder haben wollte und zum Arzt ging. Die zwei haben sich vielleicht durch den so und so vielten Arztbesuch nahe gefühlt. Dass es dann dazu kam, dass sie das Kind bekam. Vielleicht auch als Trost.
Hat sich für Sie mit dieser Information etwas verändert?
Ja, das Bild von meiner Mutter ist jetzt irgendwie merkwürdig. Ja, es hat sich verändert, ja. Mysteriös.
Durch weitere Nachforschungen erfahren wir schließlich, dass Leo tatsächlich mit großer Wahrscheinlichkeit unfruchtbar war.
Es hat für mich ein Stück weit was Befreiendes, also nicht seine Tochter zu sein.
Auf der einen Seite eine Befreiung, auf der anderen ist eine Leerstelle entstanden. Sie bohrt in der Verwandtschaft nach und erfährt eine seltsame Begebenheit aus der Zeit ihrer Kindheit.
An der Tür klingelte eine Frau und erzählte, sie möchte gern mit jemandem sprechen und sie möchte jetzt endlich mal erzählen, was ihr schon lange also auf dem Herzen liegt. Und dann hat diese Frau erzählt, ja, es hätte da einen jungen Arzt gegeben und ich wäre praktisch dann die Tochter von ihm.
Interessant, wie beim Nachfragen plötzlich alle schon irgendwas gewusst, aber nie darüber gesprochen haben.
Ich würde eigentlich schon gerne wissen, wer tatsächlich mein Vater ist. Weil ich gern verstehen würde, was meine Herkunft ist. Ich hätte so eine Art Seelenfrieden.
Ich stelle mir vor, wie ein Gespräch mit meinen Großeltern ausgesehen hätte. Hätten wir uns verstanden? Hätten sie mir alles erzählt, wenn ich mit meinem Wissen von heute zu ihnen gegangen wäre? Hätten sie mir alles erklären können? Auch warum sie beide, meiner Mutter und ihrem Bruder, bis zum Tod nichts von der Vaterschaft erzählt haben? Hypothetische Fragen. Ich habe versucht, so viel wie möglich über sie herauszufinden. Wohl auch, um mir zu erklären, was meine Familie und mich geprägt hat. Welche Mechanismen über die Generationen hinweg wirken. Vielleicht auch, um mich selbst besser zu verstehen. Und von manchem zu befreien. Meine Mutter verstehe ich jetzt schon mal bedeutend besser. Sie hat mir trotz allem eine wesentlich glücklichere Kindheit geschenkt, als es ihre eigene war. Und dafür bin ich ihr sehr dankbar.